Mathematik im Alltag. Viele meinen ja, Mathe. Eigentlich muss man das überhaupt nicht mehr unterrichten. Solange man einigermaßen unfallfrei seine Einnahmen und Ausgaben zusammenrechnen kann, das reicht doch eigentlich schon. Aber Mathe im Alltag, wenn man so genauer hinguckt, dann stößt man doch überall drauf. Zum Beispiel, wenn man ein neues Medikament entwickeln und auf den Markt bringen will.
Ein neues Medikament zu entwickeln ist teuer und dauert lange. Denn bevor ein neuer Wirkstoff den Weg ins Apothekenregal und zum Patienten findet, muss in vielen Studien getestet werden, ob das Mittel überhaupt wirkt und vor allen Dingen, ob es nicht substanzielle Nebenwirkungen hat. Bei einem Medikamententest untersuchen Ärzte dazu Testpatienten. Nur wenn deren Werte, zum Beispiel Blutdruck oder Temperatur, im Schnitt in einem bestimmten Bereich liegen, heißt das Medikament ist in Ordnung. Die Schwachstelle dabei, aus einer kleinen Anzahl von Testpersonen soll man nun darauf schließen, wie das Medikament auf alle anderen wirkt. Mathematikprofessor Holger Dette von der Ruhr-Universität Bochum beschreibt das Problem dabei.
Wenn man ein Medikament an einer Stichprobe testet, dann ist es noch nicht klar, ob das Medikament auch im Allgemeinen wirkt. Sie können sich das so vorstellen, Sie testen ein neues Medikament und alle Patienten sterben, wenn Sie das Medikament geben. Und es könnte aber auch sein, dass Sie gerade die Patienten so ungünstig gewählt haben, dass die auch ohne das Medikament gestorben werden.
Damit das Testergebnis aussagekräftig wird, werden mehrere Patienten untersucht. Denn je mehr Patienten man hat, desto sicherer kann man sich mit dem Testergebnis sein. Natürlich ist bei so einem Test Geschick gefragt.
Wenn Sie zum Beispiel zwei Medikamente vergleichen, eins, was bereits auf dem Markt ist und eins, was Sie am Markt positionieren wollen, und Sie geben allen Probanden das neue Medikament, dann können Sie das alte nicht mit dem neuen vergleichen. Sie wissen also nicht, welches besser ist. Das heißt, das wäre eine äußerst ungünstige Versuchsanordnung. Und wenn es ungünstige Versuchsanordnungen gibt, ist es äußerst plausibel, dass es auch sehr gute Versuchsanordnungen geben wird. Und die muss man eben mathematisch berechnen.
Das machen Mathematiker so. Für jede einzelne Art eines Medikamententests kann man ausrechnen, wie aussagekräftig das Ergebnis ist. Das heißt, wie stark es um den wahren Wert schwanken kann. Beim einmaligen Würfelwurf ist der Mittelwert etwa 3, aber eine 1 oder eine 6 zu würfeln ist genauso wahrscheinlich. Die Streuung ist also sehr groß, das heißt, ein einziger Wurf sagt über den Mittelwert nicht viel aus. Mathematiker rechnen diese Streuung bei Medikamententests nun ganz allgemein aus, mit vielen Buchstaben als Platzhalter für alle möglichen konkreten Werte und suchen damit diejenige Versuchsanordnung, für die der Test dann am wenigsten streut. Die Anordnung für einen Versuch also, die die zuverlässigsten Aussagen liefert. Mathematiker Holger Dette erklärt das so.
Also wenn man in Schulwissen spricht, dann berechnen wir am Ende ein Minimum einer Funktion. Die Funktion ist nur äußerst komplex. Das ist sehr schwierig.
Denn für die Berechnung braucht man zum Beispiel Informationen, die man nur in Studien ermitteln kann. Aber die hat man ja noch gar nicht gemacht. Denn das Ziel ist es ja gerade, die beste Versuchsanordnung für eine Studie zu finden, bevor man sie macht. Die Katze beißt sich da selbst in den Schwanz. Aber oft erhalten die Mathematiker die nötigen Informationen aus ähnlichen, schon vorhandenen Studien und dann suchen sie mit komplizierten Rechenmethoden die optimale Versuchsanordnung. Und tatsächlich ist den Bochumer Mathematikern die Berechnung gelungen. Optimiert haben sie sogenannte Dosisfindungsstudien, bei denen die minimale Dosis eines Medikaments ermittelt wird, die gerade eben noch wirkt. Hier Pi mal Daumen eine Dosis zu raten ist unklug, denn vielleicht rät man die Dosis zu gering und dann wird das Medikament nicht zugelassen, weil es nicht wirkt. Oder man rät sie zu hoch und dann wird es nicht zugelassen, weil zu viele Nebenwirkungen auftauchen. Holger Dette.
Sobald das Medikament nach so einer ganzen klinischen Entwicklung nicht zugelassen wird, ist das ein Riesenverlust für die Pharmaindustrie. Das heißt, die wollen genau die Dosis schätzen, mit möglichst wenig Nebenwirkungen, aber auch im Therapieerfolg.
Die Bochumer Mathematiker haben nun diejenige Versuchsanordnung errechnet, die hier am zuverlässigsten ist. Das heißt, deren Ergebnisse am wenigsten streuen.
Bis jetzt wurde der Dosisbereich immer in gleichen Schritten abgegriffen und mittlerweile schlagen wir eben vor, dass man das nicht mehr machen sollte, sondern an bestimmten Dosisstufen das Medikament verabreichen. Man ist dann vielleicht einmal bei 10 Milligramm und einmal bei 80 Milligramm und einmal bei 150 Milligramm.
Warum das gerade besser ist, als das Medikament in gleich großen Dosen zu verabreichen, kann man intuitiv leider überhaupt nicht einsehen. Es ist das, was beim Optimieren und Rechnen am Schluss halt rauskommt. Aber auch wenn Sie nicht anschaulich erklären können, warum unterschiedlich hohe Dosisstufen zu genaueren Ergebnissen führen, so können sich die Mathematiker sicher sein, es gibt bestimmt keine andere Versuchsanordnung, bei welcher die Testergebnisse weniger um den wahren Wert streuen. Die neue Versuchsanordnung liefert also die zuverlässigsten Ergebnisse, die man kriegen kann. Und deshalb sind weniger Testpersonen als bisher nötig, um die vom Gesetz her vorgeschriebene Genauigkeit beim Medikamententest zu erreichen. In diesem konkreten Fall, mit den unterschiedlich hohen Dosisstufen, reichen mit der neuen Methode 150 Patienten aus. Früher brauchte man für die gleiche Aussagekraft die doppelte Anzahl.
Kurzes Ergebnis, trotz langer Funktionen. Aeneas Roch war das darüber, wie man mit mathematischer Finesse pharmakologische Tests optimieren kann.